Tim Schattner ist hier im Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz Podcast-Studio. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Wie fühlst du dich?
Ganz gut. Ich bin ein bisschen nervös, aber ja, ganz gut.
Hast du dich irgendwie vorbereitet auf diesen Podcast?
Ich habe mir 2, 3 Podcasts angehört von Gemischte Tüte, aber sonst eigentlich nicht.
Volker Denkel, herzlich willkommen hier bei uns bei Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz.
Hallo.
Wann wird es für dich ein richtig gutes Blind Date?
Ich glaube, wenn wir etwas tiefer ins Thema reinkommen oder in irgendein Thema. Also Oberfläche finde ich sicherlich kein gutes Blind Date. Das würde ich mir wünschen, dass da irgendwas entsteht, was uns verbindet oder auch trennt oder wo wir diskutieren, wo wir irgendwie einfach ein Stück weiterkommen.
Mhm, dann bin ich mal gespannt. Bis gleich.
Super.
Ein Blind Date, eine halbe Stunde Zeit und die Frage, ist es ein Match? Das ist Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz.
Herzlich willkommen. Ihr seid wieder live dabei, wie sich zwei Menschen hier kennenlernen im Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz Podcast Studio. Vielleicht Gemeinsamkeiten entdecken und gute Ideen entwickeln. Willkommen zu eurem Blind Date. Volker Denkel, Tim Schattner.
Hallo.
Vielen Dank, hallo.
Habt ihr euch schon mal gesehen? Das ist ja immer unsere erste Frage. Seid ihr ein echtes Blind Date?
Ja.
Wir sind ein echtes Blind Date.
Wir haben uns doch schon nie gesehen.
Nee. Ich glaube, das ist bei jeglicher Innovation, ist das, glaube ich, sehr, sehr vorteilhaft, wenn man nicht sehr lange für ein Projekt braucht, um das ewig lang zu bilden, sondern vielleicht versucht, eine Möglichkeit zu finden, das sehr, sehr schnell zu validieren.
Mhm.
Ja, super. Das wollte ich nämlich schon lange haben. Vielen Dank.
Tatsächlich?
Das ist schon mal ein Match, kann ich sagen, tatsächlich. Das wollte ich tatsächlich schon lange mal lesen und ich habe es irgendwie nie geschafft. Cool.
Vielen Dank. Dann.
Super.
Genau. Übergib mal.
Ja.
Bitte.
Dankeschön.
Und was hast du mitgebracht, Volker?
Ja, überraschend. Ich habe auch ein Buch mitgebracht.
Ja.
Aber ein leeres Buch. Ein bisschen ein ungewöhnliches Geschenk für jemand, der so digital unterwegs ist. Aber das ist sowas, was ich mir echt bewahrt habe. An analogem Arbeiten sozusagen. Meine Ideen fangen eigentlich immer auf dem weißen Papier an.
Mhm.
Und das mache ich tatsächlich mit Bleistift und in so einem Buch. Und das ist unser ZDF-Digitalbuch, was eigentlich nur neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kriegen. Mhm. Also große Ehre, musste ich lange diskutieren, dass ich eins mitnehmen durfte. Aber du darfst es selber füllen. Das ist das Schöne.
Vielen Dank.
Viel Spaß damit.
Das passt tatsächlich, weil oft, wenn ich gerade Ideen sammle, dann mache ich das auch nicht digital.
Machst du auch?
Ja, nehme ich tatsächlich auch einfach einen Stift und Papier und setze mich hin und sage, jetzt will ich wirklich mal eine halbe Stunde brainstormen.
Ja,
deswegen passt das sehr, sehr gut.
Cool.
Das ist schon mal ein Match.
Super.
Sehr gut. Das läuft ja hier richtig gut. Magst du, Tim, vielleicht mal ein bisschen mehr über Quick erzählen, dass wir uns alle was vorstellen können?
Genau, also es ist eine dynamische Pricing-Plattform für Gastronomien.
Mhm.
Also kann man sich so vorstellen, dass es einmal die App gibt für den Verbraucher mit der Zielgruppe Generation Z, und also junge Leute, die neu in der Stadt sind, uns dort eben neue Cafés, Bars, Restaurants entdecken können und auch dynamische Pricing eben ausgespielt bekommen. Und auf der anderen Seite Gastronomien, die in all den Gesprächen, die wir geführt haben, immer wieder das Problem haben, dass sie eben nicht sehr gut die junge Zielgruppe erreichen. Also letztendlich ist wieder ein Match zwischen den Gastronomien und der jungen Zielgruppe, die wir so zusammenbringen, dass wir dadurch auch eventuell Leerzeiten oder sehr wenig beliebte Zeiten auch eben füllen können durch sehr flexible Leute, was ja eben die Generation Z ist.
Ah, okay. Kann ich mir das so vorstellen wie beim Flügelbuchen? Also das heißt, wenn wenig los ist, sind die Getränke und das Essen günstiger. Wenn viel los ist, wird es dann teurer.
Genau, letztendlich haben wir da sehr viel Gamification dahinter noch, weil es eben durch die junge Zielgruppe auch nicht so eindeutig sein soll oder simpel sein soll, sondern so ein bisschen auch, dass man sich die ein bisschen erspielt, die Preise, dass man eben sieht, hey, das ist ein kleiner Wettbewerb, den es da gibt, hey, jetzt habe ich das Bier zum Beispiel 2 Euro günstiger bekommen und war schneller als du. Also es geht deswegen auch quick, deswegen es geht tatsächlich auch so ein bisschen um Schnelligkeit. Aber letztendlich, dynamisches Pricing kennt man von Hotels und Flügen. Richtig, genau.
Okay, und ihr verdient dann über einen Share wahrscheinlich?
Genau, wir haben tatsächlich 2 Geschäftsmodelle, deswegen wieder sehr, sehr, sehr spannend mit dem Buch auch. Wir haben 2 Sachen validieren wollen. Also einmal ein Geschäftsmodell, das wir klassisch als Abo-Modell fahren lassen haben, was auch gut angenommen wurde. Wir aber viel Feedback bekommen haben, dass es jetzt nicht, ich meine, wenn man an die Generation Z denkt, die Leute sind halt eben ja, wollen sich nicht binden. So, jetzt bei vielen Dingen, aber auch bei Abos nicht. Mhm. Und deswegen haben wir uns dann noch ein anderes Geschäftsmodell eben überlegt, weil eben auch die Flexibilität von der Generation so unterstützt werden soll, dass wir tatsächlich so ein Pay-as-you-go-Modell, also kein Abo-Modell, aber Pay-as-you-go-Modell haben, dass man sich das Getränk oder die Speise eben erst dann wirklich über unsere Plattform kauft und dann einlöst und es dann schon bezahlt ist und wie die Gastronomien auszahlen.
Okay, und ich kann dann auch Geschenke machen wahrscheinlich und Gutscheine drin verteilen und so Dinge.
Jetzt nicht, das am Anfang so, aber grundsätzlich sind das noch Optionen, die wir da mitnehmen können, genau.
Und wo steht ihr da jetzt gerade? Also ist das schon...
Genau, wir haben einen MVP, also ganz kleines Produkt gelauncht vor einem Jahr ungefähr, haben dann es einfach mal fahren lassen, geguckt, wie es angenommen wird und geschaut, dass wir da ein paar User drauf bekommen, haben dadurch, durch die Zahlen, die wir generieren konnten, haben wir ein Investment bekommen, wo wir ein Team aufbauen konnten und auch wirklich dann mal, also wir sind zu dritt, drei Gründer und haben ein Team mit aufgebaut, wo wir sagen können, hey, jetzt haben wir auch ein bisschen Power in der Entwicklung, Power im Sales, weil es halt eben auch, man muss die Gastronomien ja angehen, das heißt, da auch mal Power ein bisschen oder Geld im Marketing, das wir mal, mit dem wir ausprobieren können. Und haben da Version 1 im Juni rausgebracht, jetzt diesen Jahr. Und genau, sind da jetzt mit den Zahlen, die wir jetzt da generiert haben, auf dem Weg gerade zu Version 2. Haben jetzt das Fundraising, also das Geld sammeln gerade wieder am Laufen, um weitere Investoren mit reinzunehmen. Und werden jetzt in Version 2 tatsächlich sehr, sehr viel umbauen nochmal. Aber so ist es.
Cool.
Aber man kann es jetzt schon nutzen?
Man kann es nutzen. Wir
Für
sind
welche
live.
Städte?
Mainz und Wiesbaden. Also wir haben es extra klein gehalten. Die erste Investitionsrunde wollten wir ganz nach dem Startup-Prinzip jetzt wirklich nicht groß skalieren. Köln, Frankfurt oder andere wollten wir nicht. Wir wollten wirklich gucken, wir wollten uns eine kleine Community aufbauen, wo man sieht, das wird genutzt, das wird nicht genutzt, haben viele verschiedene Sachen ausgetauscht, wieder Sachen verworfen, wie zwischendurch mal mit Reservierung was ausprobiert, auch wieder verworfen und letztendlich überall mal versucht in dieser Spanne, wo können wir uns hinbewegen und dann immer mehr in die Nische bewegt. Genau.
Und warum Gastronomie? Also hast du irgendwie einen Bezug dazu? Weggehen?
Ja, letztendlich kommt es tatsächlich dadurch, dass ich viele befreundete Gastronomen habe, bei denen ich gemerkt habe, hey, das gibt es einfach keine Möglichkeit, jetzt live Tische zu füllen. Also wenn man jetzt einen Instagram-Post oder TikTok für die Generation jetzt was postet, dann heißt das ja nicht, dass jetzt in einer halben Stunde später die Tische voll sind. So. Und letztendlich bei unserem System ist alles auf live aus. Und deswegen haben wir gesagt, so, hey, eigentlich die Leute sind ja so spontan, das merke ich selbst bei Freunden, Leuten, ich bin selbst dann neu in die Stadt gekommen und merke es einfach, man will ja spontan was unternehmen. Und genau dieses Match gab es eben die ganze Zeit nicht.
Okay.
Aber jetzt bin ich interessiert, was du eigentlich machst.
Ganz was anderes tatsächlich. Also ich bin bei ZDF Digital. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ZDF Digital ist. Ja. Also ich muss immer dazu sagen, wir sind nicht das ZDF, sondern wir sind eine Enkeltochter, eine GmbH. Also voller Name heißt ZDF Digital Medienproduktion GmbH. Wir sind in Mainz und Berlin, also in Kisselberg hier in Mainz. Und in Berlin haben wir auch ein Büro mit ein paar Leuten. Es sind nicht ganz so viele wie in Mainz. Und wir sind sehr breit aufgestellt als Unternehmen, das weißt du wahrscheinlich dann auch. Also wir machen sehr viel, irgendwie alles zwischen Content und Technologie, kann man sagen. Ich bin schon recht lange dabei. Ich habe 2012 angefangen bei ZDF Digital, da waren wir auch noch ein ganz kleines Unternehmen, fast noch ein Startup. Das waren, glaube ich, 15 Leute oder 16 Leute. Und habe dann über die Jahre ganz verschiedene Themen aufgebaut. Ich habe eigentlich relativ regelmäßig immer wieder neue Dinge angefangen und gemacht. Und dann bin ich am Ende ein bisschen da gelandet, was eigentlich mein eigentlicher Titel ist, nämlich Head of Innovation tatsächlich. Wobei es nicht so ist, dass wir so eine Art Innovationslabor haben, wie man sich das dann so vorstellt, wo wir dann mit tollem Budget irgendwie uns tolle Dinge ausdenken und dann auf den Markt gehen damit, sondern, also wir sind zwei Personen, der René, Abi und ich. Wir haben so ein bisschen unterschiedliche Hintergründe. Er ist mehr im Audio-Video-Bereich unterwegs, kommt auch aus dem Ton ursprünglich. Und ich habe eben einen redaktionellen Hintergrund und auch ein bisschen eher einen technologischen. Und zusammen versuchen wir einfach sehr viel an Innovationen neu aufzubauen, aber ganz vor allem unser eigenes Geschäft auch weiterzuführen. Also wir sind beide große, große Fans von der sogenannten inkrementellen Innovation, also das heißt Projekte weiter zu überlegen, wie können wir die besser machen, wie können wir die weiterführen, wie können wir neue Ideen daraus entwickeln. Und so weiter, genau. Und im Moment, und wir sind beide auch immer noch in Teams, also ich habe auch noch verschiedene Teams. Im Moment ist es bei mir die Barrierefreiheit tatsächlich, nach wie vor. Das ist ein Team, was mir geblieben ist, über 10 Jahre. Ich auch mal angefangen und ich habe es die ganze Zeit weitergemacht, weil ich es super faszinierend finde, auch aus Innovationsaspekten. Und das andere ist ein Team, was sich mit der Mediathek beschäftigt, also verschiedene Services für die Mediathek anbietet. Und dann gibt es halt große und kleine Innovationsprojekte, die ich eben dann auch mitsteuere. Also genau.
Ja, spannend.
Und der Name ist ja ZDF Digital. Mhm. Ist ZDF dann immer ein Kunde? Oder der Hauptkunde? Oder?
Ja, der Hauptkunde schon, aber nicht immer. Also wir arbeiten auch für Externe, auch für Unternehmen, nicht so viel, also aber vor allem dann noch für andere Senderkunden, auch für die ARD. Also da gibt es auch keine Berührungsängste. Und ja, also weitgehend sind wir schon im Senderbereich unterwegs. Ja. Mhm. Und wir haben uns auch jetzt stärker fokussiert auf die Sender als früher. Früher waren wir auch stärker noch auf dem privaten Markt unterwegs. Das ist ein bisschen anders geworden.
Und seit wann gibt es euch?
Also die Firma gibt es schon seit 24 Jahren, da war aber niemand von uns dabei damals, also wir sind einmal komplett durchgewechselt und so in der Konstellation, wie wir jetzt arbeiten, sind wir so seit 4 Jahren ungefähr unterwegs und auch in dieser Struktur, also eben Content, Technologie, Innovation, das sind so die 3 Säulen. Die Innovation ist eine ganz kleine, eher eine hybride Säule tatsächlich. Mhm.
Jetzt seid ihr ja beide im Digital-Business, wenn man so sagen will. Wo seht ihr da aktuell die größten Herausforderungen? Vielleicht mal aus deiner aus der jungen Perspektive.
Also jetzt persönlich bezogen auf, es ist einfach nicht so viel Kapital im Markt. Jetzt auch früher war es, oder was heißt früher, es ist ja gar nicht so lange her, jetzt auch 2021 zum Beispiel war die Welt eine komplett andere, was gerade Startups angeht und Digitalunternehmen angeht und das Fundraising dafür. Jetzt gerade merken wir wieder einen kleinen Aufschwung, es wird wieder leichter, aber letztendlich, es hat aber nicht nur negative Seiten. Also wir sehen gerade auch, dass man für viele Dinge viel mehr Zeit hat, als man das vielleicht vor ein paar Jahren noch hatte. Also wenn jetzt können wir wirklich uns darauf fokussieren, wir wollen die richtigen Kunden für uns finden und das Produkt genauso machen, dass wir Product Market Fit bekommen. Und das wäre vor ein paar Jahren nicht machbar gewesen, weil wir dann, wenn wir einen Investor an Bord haben, müssen wir innerhalb von einem Jahr so dermaßen skalieren oder hätten wir so dermaßen skalieren müssen, dass wir dafür eigentlich keine Zeit gehabt hätten. Deswegen glaube ich, jetzt werden so etwas die gesünderen Unternehmen gebaut, aber trotzdem halte ich es für sehr, sehr schwierig momentan. Mhm.
Wie siehst du diese Perspektive?
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich finde es gut, dass du das sagst. Also ich finde das eine positive Entwicklung. Ich hätte die Frage, seid ihr auf Exit orientiert oder geht es wirklich darum, ein Unternehmen aufzubauen, auch mit vielen Menschen? Und
ja, also letztendlich ist es, wir müssen exit-orientiert arbeiten, weil sonst kein VC sagen würde, da kommt man an das Geld wieder. Also wir sind tatsächlich so weit, dass wir sagen müssen, wir müssen ein Unternehmen aufbauen, das eine Exit-Strategie hat. Sonst glaubt kein Investor daran, dass man irgendwann das Geld wieder sieht oder Umsätze damit macht.
Aber hältst du das für die richtige Strategie? Also findest du das sinnvoll, so für den Gesamt-Digitalmarkt?
Also ich wünsche mir natürlich immer, dass es sehr gesunde Unternehmen gibt, die ein wirklich gutes Geschäftsmodell haben, das so funktioniert, das stimmt. Mhm. Ich glaube, dass es bei manchen Dingen, bei denen auch, oder Unternehmen, bei denen wirklich auch große Player am Markt sind, es schwierig ist, weil ich glaube, letztendlich Gastronomie oder auch andere Businesses sind dermaßen groß oder gibt so viele Player schon am Markt, gerade was Digital-Business angeht. Ich glaube, das war jetzt vor 15 Jahren oder 10 Jahren war das noch was anderes, aber da sind Unternehmen wie jetzt Booking oder ähnliches wirklich so groß geworden, dass man, glaube ich, gar nicht die Erwartungshaltung haben kann, da so einen Player aufzubauen. Ich glaube, da muss die Erwartungshaltung tatsächlich sein, dass man an einer Exit-Strategie arbeitet.
Naja, ich kann es aus deiner Perspektive total nachvollziehen. Ich frage mich halt nur so gesamtstrukturell, ist das vielleicht auch mit ein Grund, warum wir in Deutschland jetzt nicht ganz so weit vorne sind? Im Digitalbereich, dass halt gute Ideen sofort weggekauft werden und teilweise dann auch irgendwo im Keller landen.
Ja, ja, letztendlich, man sagt ja, in Deutschland werden tolle Ideen entwickelt und in den USA vermarkten sie es, machen sie es groß.
Genau.
Das stimmt. Da muss man doch dazu sagen, es gibt ja auch viel mehr Geld dort. Also es sind deutlich leichtere Gegebenheiten für Startups, die man sich hier teilweise nur wünschen kann. Ist jammern auf einem hohen Niveau, weil ich finde, in Deutschland ist es tatsächlich auch sehr gut, aber für Europa ist der deutsche Vergleich oder der europäische Vergleich ist sehr, sehr gut, aber natürlich USA ist eine ganz andere Nummer und deswegen glaube ich, wenn da eben ein großer Player anklopft, dann sagt weder Gründer noch Investor, hey, nee, das machen wir nicht.
Klar, total verständlich, kann ich da nachvollziehen, ja.
Aber würdest du sagen, dass ZDF Digital diesen Spirit auch bräuchte, dass man sagt, okay, wir haben eine Exit-Strategie, es geht um Wachstum, es geht sofort innovieren, schnell auf dem Markt oder seid ihr automatisch langsamer und dadurch fundierter?
Nee, wir sind ja sehr gewachsen. Also die seit ich da bin, wie gesagt, ich habe mit 15, 16 Leuten angefangen, wir sind jetzt an die 400. Und es gab Jahre bei uns, da haben wir nur aufgebaut. Da habe ich tatsächlich jeden Tag 5 Bewerbungsgespräche geführt und sehr viele neue Bereiche wirklich von null an hochgezogen. Das ist auch was, was ich sehr gerne mache. Und wir sind nach wie vor wachstumsorientiert, aber nicht mehr unbedingt, sagen wir mal so, dass wir personell so stark wachsen müssen. Also es geht viel mehr darum, sagen wir mal, aus den Dingen, die wir tun, die richtigen auszudefinieren, die uns helfen, die aber auch unseren Kunden helfen. Weil auch unsere Kundenbeziehung ist ja ein bisschen eine andere als auf dem Markt vielleicht. Also wir sind ja an das ZDF auch gebunden in gewisser Weise. Und wir haben schon auch das Ziel, das ZDF zu unterstützen bei Innovationsprozessen. Das trotzdem natürlich marktwirtschaftlich, klar. Also es gibt bei uns ganz normal Angebote, die angenommen werden, die verhandelt werden. Und wir müssen am Ende auch natürlich Gewinn machen, klar. Aber die Kundenbeziehung ist eine andere und die ist sehr stark auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. In jeder Hinsicht. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende tatsächlich bei uns, ja.
Und die Ursprungsfrage war ja auch, Stichwort Digitalisierung, ja. Was fehlt uns da? Tim hatte ja schon geantwortet, Geld.
Ja.
Was würdest du sagen, was treibt dich um?
Also was mich sehr umtreibt, ist natürlich das Thema KI. Und da die Frage, wie kriegen wir das so ausgerollt, lassen wir mal den Begriff vielleicht nehmen, so dass die Menschen damit arbeiten. Also es geht mir sehr stark um Menschen im Moment. Also mein Innovationsverständnis hat sich in den letzten 2 Jahren super, super verändert, weil es nicht mehr um Machbarkeit geht. Alles ist machbar aus meiner Sicht oder sehr vieles ist machbar mittlerweile. Nur wir dürfen uns damit, sagen wir mal, nicht die Basis kaputt machen. Wir müssen schaffen, dass die Menschen, die bei uns arbeiten, also gerade in so einem großen Unternehmen ist es halt so, dass die auf dem Weg mitgehen und das tun. Und man kann da sich sehr schnell, aus meiner Sicht halt auch Herzblut für Themen kaputt machen, indem man KI einfach nur ausrollt, ohne sich zu überlegen, was wollen wir denn damit eigentlich? Was können wir damit wirklich besser machen? Also wie können wir damit neue Produkte entwickeln und so weiter? Und das ist die große Herausforderung im Moment, das in die Breite zu bringen, Menschen dazu zu bringen, es auszuprobieren, das mit ihrem Know-how zu verbinden und daraus was Neues, Gutes zu machen. Das ist im Moment eigentlich, finde ich, so das ganz zentrale Thema.
Das finde ich spannend, weil du ja so ein bisschen auf das Thema schnell und groß und gar nicht im negativen Sinne. Und bei KI kommt ja oft dann dieser Satz, wir müssen nachdenken. Und dann kommt ja gleichzeitig, wir haben keine Zeit zum Nachdenken.
Ja, wobei, also ich muss dazu sagen, ich finde es sehr wichtig, dass Aufklärungsarbeit da betrieben wird. Also ich glaube, grundsätzlich ist man ja erstmal kritisch neuen Dingen gegenüber. Und da kann man sich aber auch sehr viel verbauen mit. Also ich glaube, man muss trotzdem es schaffen, dass Leute aufgeschlossen gegenüber KI und all den Dingen, die da kommen werden oder auch schon dabei sind, eben, dass die Leute sehr aufgeschlossen sind, weil ich glaube, letztendlich entstehen immer wieder neue Möglichkeiten und eigentlich nur Unterstützung zu der Arbeit. Die Arbeit wird sich verändern so, aber ich glaube halt schnell, 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 ja, das ist eine Sache, aber ich glaube trotzdem, man muss halt immer gucken, dass die Menschen da mitziehen und eben genug Aufklärungsarbeit betrieben wird.
Ja, und es gibt ja auch immer so diesen Satz, den man oft hört, naja, wenn die KI dann kommt, dann können wir uns alle auf kreative Arbeit konzentrieren und die macht die blöde Arbeit so, ja. Wenn wir das mal weiterdenken, ja okay, was sollten wir denn jetzt tun, damit die kreative Arbeit auch tatsächlich gemacht wird? Also, dass Menschen kreativ arbeiten, dass sie überhaupt in der Lage sind dazu, dass sie dabei unterstützt werden, gefördert werden und so weiter. Und für mich ist da KI im Moment wie so eine Lupe eigentlich, wenn ich das auf Projekte anwende und Menschen arbeiten damit. Es passiert eigentlich immer das Gleiche, nämlich es gibt halt so die üblichen Phasen solchen Innovationsprojekten, natürlich erstmal Zurückhaltung, vielleicht ein bisschen Angst, Sorge, irgendwann Faszination, Begeisterung, die Leute gehen da tief rein und probieren. Und am Ende kommt eigentlich meistens ein neues Produkt raus. Und das finde ich total interessant, was das eigentlich gar nichts damit zu tun hat oder nicht so viel damit zu tun hat, mit dem, was man am Anfang eigentlich vorhatte zu tun. Und das finde ich super faszinierend und das ist für mich auch das Thema Innovation im Moment, ganz stark. Also in allen Bereichen, auch in den Bereichen, die mein Kollege René betreut, ist es ganz ähnlich. Also.
Aber kannst du das vielleicht auch nochmal vertiefen, weil du gemeint hast, dein Innovationsverständnis hat sich geändert. Und ich habe gerade überlegt, als du gesagt hast, wir müssen drüber nachdenken, wie wir dann KI nutzen wollen. Und habe gedacht, wie war das eigentlich vor 100 Jahren, als Innovation auf den Markt kam? Hat man da auch gesagt, lass uns drüber nachdenken? Hat man wahrscheinlich nicht. Und warum muss ich es jetzt? Also ist das vielleicht der Kern, weil du gesagt hast, das hat sich alles so gewandelt durch KI?
Also ich glaube, es ist das Thema Machbarkeit tatsächlich. Das war der große Umbruch. Ich weiß nicht, wie es euch ging, als ihr zum ersten Mal ChatGPT ausprobiert habt. Aber das war für mich wirklich eine Sternstunde tatsächlich, weil ich gemerkt habe, upsa, da gehen ja jetzt wirklich Dinge, von denen wir nicht gedacht hätten, dass sie gehen. Und ich habe selber ein KI-Projekt gemacht mit Sprachmodellen 2 Jahre davor. Also wir haben uns da intensiv damit beschäftigt. Und das hat mich selber wirklich also wirklich aus dem Sessel gehauen, was da funktioniert. Und ab dem Moment habe ich mir gedacht, gut, okay, die Dinge gehen. Und das ist eben anders als früher. Früher war Innovation sehr stark auf Machbarkeit ausgerichtet. Wie können wir einen besseren Motor bauen? Wie können wir, was weiß ich, vielleicht Pferdekutschen besser, schneller machen? Wie können wir Technologien irgendwie so weit führen, dass sie bestimmte Dinge möglich machen, die bisher nicht möglich waren? Jetzt ist alles möglich oder vieles möglich. Und es ist viel wichtiger, sich zu überlegen, was machen wir denn damit und wie machen wir das?
Denkst du auch so?
Definitiv. Also ich finde auch, wie du eben gesagt hast, es war wirklich eine Sternstunde, als ich auch erstmal jetzt eine ChatGPT oder eine KI wirklich benutzt habe, habe gesehen, okay, da wird echt einiges auf uns zukommen und letztendlich ist es, glaube ich, wichtig, sich da nicht vor zu verschließen, wie ich gesagt habe. Also ich glaube, wenn man das als Chance sieht, dann gibt es da auch neue Optionen.
Ich habe tatsächlich gedacht, oh, ChatGPT zwingt mich, schlauer zu sein. Also nicht genauso schlau, sondern was da kommt, ich muss ja ein anderes Denken haben oder ein anderes kritisches Denken. Mhm. Eigentlich ja, ich habe gedacht, wir sind alle aufgefordert, kritisches Denken zu pflegen.
Genau.
Und das ist und das finde ich gar nicht so, also ich fand nicht so sternstundenmäßig, dass es rauskommt, sondern okay, die Anforderungen an mich und meine Ausbildung steigen. So, das, dann sind wir wieder bei Mensch.
Aber du hast gerade genau den Prozess eigentlich beschrieben. Ja. Das war genau das. Du hast das ausprobiert und hast gemerkt, hups, eigentlich geht es jetzt darum, kritisch zu sein, weil wir wissen es ja, ChatGPT ist super überzeugt, uns irgendwie einen Quatsch zu verkaufen, ja, und auch noch menschlich überzeugt dabei. Aber das zu merken, wann das passiert, was ist richtig, was ist falsch, das ist eine Herausforderung. Und damit hast du ja eigentlich dann gerade das bestätigt, was ich gesagt habe, dass wir durch diesen Prozess dann eigentlich ein Produkt, auch ein eigenes Produkt als Mensch wieder irgendwie schaffen, so, ja, wo man.
Ja, und jetzt ist man automatisch wieder in so einem philosophischen Gespräch. Ja. Jetzt hol du uns doch mal, Tim, auf so eine Wirtschaftsebene. Wie wird da jetzt ein Case draus? Also, weil das ist ja was man bei vielen Veranstaltungen auch zu KI erlebt. Ne? Dann ist es so, da hat man diese hochtrabenden Podiumsdiskussionen und irgendwie auf der anderen Seite denkt man, okay, in den USA werden die Konten gefüllt und natürlich sind Steuergelder für unseren Staat auch gut. Also wo ist der Punkt, wo du sagst, jetzt aber nicht reden, sondern los?
Ich glaube, der war schon der Punkt. Also ich glaube, allein dadurch, dass wir haben ja eine große KI in Deutschland, die jetzt auch so in Konkurrenz mit ChatGPT theoretisch treten könnte. Da sind wir wieder beim Thema Geld. Das ist natürlich dann ein schwierigerer Weg als in den USA. Aber trotzdem, rein von technischen haben wir die Möglichkeiten. So. Und ich glaube halt, um da einen Wirtschaftscase draus zu machen, es gibt ja kein Business, das früher oder später nicht von KI gefressen wird oder eben das nutzt, um was Neues zu schaffen. So. Ich glaube, das ist überall der Fall. Und letztendlich, ja, ich kann es von uns erzählen, von unserem Business. Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir so die Möglichkeit haben, die Preise wirklich dynamisch auszuspielen, wirklich auf den Nutzer, auf das Verhalten des Nutzers, auf all diese Daten, die man hat, eben genau den Preis und genau den Anreiz zu schalten, dass die höchstmögliche Wahrscheinlichkeit entsteht, dass diese Person eben jetzt diese Gastro besucht.
Vielleicht auch, um dem Machen näher zu kommen, warum hast du gegründet? Was hast du für eine Ausbildung?
Ich habe Business Development studiert und ich war sehr gründungsinteressiert und habe mein Studium in die Richtung auch ausgelegt. Ich bin trotzdem kein Fan davon zu sagen, man gründet jetzt, weil ich finde halt, klar, Team und Personen und so, das macht sehr, sehr viel aus. Aber letztendlich muss man auch eine gute Business-Idee haben, die man so validiert. Aber ich habe damals dann auch gestartet einfach mit einer Hypothese. Also ich habe mich aktiv umgehört oder habe gehört, da gibt es ein Problem. Und ich habe mal die Hypothese aufgestellt, eventuell gibt es da ja eine Lösung für. Und das kam eher so aus dem wissenschaftlichen Herangehensweise raus, das Gründen.
Was interessiert euch noch aneinander, wenn ihr so eure Geschichten und die Art, wie ihr sprecht und denkt, hört?
Also ich würde es sehr, sehr spannend finden, mal zu hören, wie eigentlich so genau die Arbeit beim ZDF Digital aussieht. Also was ist das Produkt, das ihr letztendlich dann...
Okay, oder muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht den ganzen Podcast voll habe tatsächlich. Also wir machen sehr viel. Also unser größtes Team ist unser Social-Media-Team. Wir machen also alles, was dir oder sehr vieles, was dir begegnet mit ZDF oder Arte oder Dreisat im Label, wird von uns produziert, sowohl was Design angeht, als was auch Redaktion angeht. Dann haben wir ein größeres Software-Team, was sich um ganz verschiedene Software-Produkte fürs ZDF überwiegend kümmert. Ein Data-Team, was für die Medienforschung arbeitet, entsprechend Daten aufbereitet, Nutzungsdaten. Dann, wie gesagt, das Barrierefreiheitsteam, was Gebärdensprache produziert, Audiodeskription, leichte Sprache, Untertitel, Live-Untertitel. ein Team, was Trailer produziert. Also wir sind, manche sagen, wir sind viel zu breit aufgestellt. Ich finde aber, dass gerade dadurch auch tatsächlich eine große Dynamik da ist und sehr viel Erneuerung. Also dass es bei uns entsteht wirklich jedes Jahr was Neues tatsächlich. Das ist so und auch sehr viel aus uns heraus tatsächlich. Ja, das ist ZDF Digital und wir haben, ich weiß nicht, wie viele Berufsgruppen bei uns, 50 Minimum, eher mehr tatsächlich. Ganz verschiedene Menschen mit ganz verschiedenen Hintergründen und wenn es einem gelingt, die zusammenzuschmeißen und Ideen zu entwickeln, ist das super, ja.
Das finde ich ja spannend, dass ihr sagt, dass du sagst, dass ihr sehr breit aufgestellt seid. Was mich jetzt interessieren würde, wäre es denn so, dass ihr auch mal sagen würdet, oh, das Geschäftsmodell hat sich zum Beispiel verändert oder wir haben gemerkt, da hat was nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja. Wir verändern uns komplett in eine andere Richtung, also so Pivot würde man es beim Startup nennen.
Ja, ist auch schon passiert. Also wir haben auch schon Bereiche eingestellt, weil wir gemerkt haben, das funktioniert nicht. Okay. Also das funktioniert wirtschaftlich nicht. Also ein Thema ist die Lokalisierung. Wir haben früher Fernsehsendungen auf verschiedenen Sprachen lokalisiert, also herkömmlich. Das hat nicht funktioniert, weil es einfach viel zu aufwendig war, um das finanziell abbilden zu können. Jetzt sind wir gerade dabei, das mit KI neu aufzusetzen tatsächlich. Also das ist jetzt, was du gerade gesagt hast, auch ein Business Case, wo wir überlegt haben, was können wir mit synthetischen Stimmen machen, mit Voice Cloning, mit Speech to Speech. Das ist die Technologie, die wir da nutzen. Das heißt, eine Sprecherin, ein Sprecher, ganz viele Stimmen. Das machen wir gerade, da sind wir auch gerade dabei, uns zu überlegen, ja, wie man das in der Breite machen kann, stärker. Ja, also es kommt schon vor. Also wir sind, ich weiß, dass der Name ZDF immer nahelegt, dass da automatisch Gebührengelder natürlich fließen und sowas. Also so ist es nicht. Ja, also wir sind wirklich eine echte GmbH und die Dinge müssen sich rentieren am Ende. Und deswegen ist es auch bei uns natürlich, dass mal Dinge aufhören, dafür neue anfangen.
Ja, spannend. Weil das ist dann wieder so dieser etwas leanere Ansatz, finde ich, dass man halt Dinge wirklich guckt, ob sie funktionieren und nicht dieses Mindset hat, ach, das machen wir schon immer so.
Nein, überhaupt nicht. Das haben wir überhaupt nicht. Also das ist bei uns nicht so.
Aber dieses, das haben wir schon immer so, das führt mich zu dem Thema Mitarbeitende. Mhm. So, weil wir auch gerade so zwei Generationen hier auch sitzen haben. Ist das ein Thema, dass ihr vielleicht ja auch vom ZDF, ich meine, du hast gesagt, du kommst aus dem Journalismus, bist du ja ganz anders ausgebildet mit einer ganz anderen Denke als jemand, der Business Management Ausbildung hat und ja auch eine ganz andere Sprache spricht. Wie mischt ihr das oder achtet ihr sogar darauf, dass ihr immer junges Blut?
Ja, also wir sagen immer, wir sind der FC Freiburg der Medienbranche, weil es tatsächlich so ist, dass wir sind eigentlich ein Ausbildungsbetrieb. Ich weiß nicht, wie viele Leute
aus meinem... 1:05 doch nicht der Bessere?
Ja, oder das, ja, kann man beides sagen. Also es sind wirklich schon, ich weiß nicht, bestimmt mehrere hundert Menschen bei uns angefangen, erste oder zweite Station und sind jetzt irgendwo in den Sendern. Das ist schon so. Wir sind auch immer noch extrem jung. Also ich bin mittlerweile, glaube ich, fast der Dienstälteste bei uns. Wir haben schon auch natürlich eine gewisse Fluktuation, aber ich finde eine überwiegend positive tatsächlich. Ja.
Was siehst du aus, ich will jetzt nicht sagen älterer Generation, aber wenn ihr auch mit Investoren redet und weil es ja so ein digitales Geschäftsmodell ist, brauchst du diesen Erfahrungsschatz in einer so neuen Welt oder sagt ihr, nein, das ist so eine andere Denke, eigentlich will ich das nicht oder
also
gibt mir nichts?
Ja, auf jeden Fall. Man braucht definitiv Erfahrungsschatz, weil Gastronomien eben Businesses sind, die sich nicht wirklich sehr viel verändert haben mit der Zeit. Also letztendlich sprechen wir auch im Sales und wenn wir mit Gastronomien reden, ja eben genau sehr unterschiedliche Leute an, die jetzt gerade auch eine Gastronomie gegründet haben, Mitte 20 sind, aber auch der Betreiber eines Wirtshauses, der das seit 50 Jahren macht, gefühlt. Das ist halt so der Unterschied, so den wir aber auch irgendwo abdecken müssen. Das heißt, natürlich achten wir auch drauf, dass wir nicht alles immer jung und neu. Klar, muss in gewissen Zeit, muss schon da sein, aber ich finde, man sollte auch darauf achten, dass man auch solche Leute halt eben mit ins Boot holt und genau denen auch das gut vermitteln kann, was die Mehrwerte unseres Systems sind, ohne jetzt nur auf die junge Sprache, junge Leute auszusehen. So.
Und was müsste passieren, damit du bei einem größeren Unternehmen anfängst?
Dann müsste das Unternehmen scheitern. So, das wäre erstmal der erste. Aber nee, letztendlich, ich muss wirklich 100% in dem aufgehen, was ich mache. Also das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Das heißt, wenn es jetzt irgendwann einen Job geben würde, wo man sagt, da gehe ich wirklich, da brenne ich für, da gehe ich 100% drin auf, dann kann ich mir das natürlich vorstellen. Aber gerade bin ich durch und durch Gründer und mag es wirklich zu merken, dass man vorankommt, wenn man selbst was startet.
Super, und wahrscheinlich kommst du auch nicht mit 40 Stunden die Woche aus, oder?
Definitiv nicht. Oh, ja. Also das ist immer so eine Sache. Also klar, man achtet drauf, dass man Work-Life-Balance, das sind alles solche Stichpunkte so wichtig. Trotzdem finde ich, es fängt ja vor allen Dingen damit an, dass man sagt, man geht wirklich in dem auf, was man macht. Ich finde, wenn man jetzt klassisch Überstunden oder wenn man sehr lange Arbeitszeiten hat an einem Tag, für was macht, was einem nicht gefällt, dann fühlt sich das ganz schlimm an. Und bei mir geht's so, dass ich morgens kaum abwarten kann, die Zahlen, also den PC zu öffnen oder den Laptop zu öffnen und Zahlen zu sehen von gestern Abend, von heute Nacht, so einfach die Daten. Und gehe da wirklich so drin auf, dass ich gar nicht merke, dass ich arbeite, tatsächlich.
Das führt mich direkt zu deiner Vision. Ja. Was ist deine Vision mit Quick?
Meine Vision ist, dass wir die Ausgeh-Plattform werden für die jüngere Generation, dass wir wirklich darauf Events, Gastronomien so verbinden, dass man alles, was irgendwie relevant ist für unsere Zielgruppe, dass es darüber läuft.
Deutschland?
Genau, also deutschlandweit ja. Ich kann es mir aber auch im europäischen Ausland vorstellen.
Mhm. Deine Vision,
Paul? Für ZDF Digital?
Mhm.
Ui. Ich glaube, oder wir arbeiten dran, ich arbeite daran, dass wir noch stärker, glaube ich, Innovationspartner werden und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk tatsächlich auch helfen, die nächsten Jahre gut sich zu verändern. Also da passieren gerade massive Veränderungsprozesse, das wissen wir alle. Also es ist nicht so, dass da nichts passiert, sondern da ist sehr, sehr viel in Bewegung. Und ich möchte, dass wir da einen ganz wesentlichen Teil dazu beitragen.
Und das führt mich direkt zum Ende des Podcasts, wo wir immer fragen, ihr habt euch kennengelernt. Habt ihr schon in dieser kurzen Zeit Ideen entwickelt, wo ihr sagt, ach, das sind Ansatzpunkte, um nochmal gemeinsam zu sprechen oder eine gute Idee, die man umsetzen könnte? Ist da schon was in deinem Kopf, Tim?
Definitiv. Also ich finde zum Beispiel sehr, sehr spannend, das mal aus einer unternehmerischen Denkweise zu sehen, die aber trotzdem natürlich deutlich, deutlich größer ist als wir. Also Themen wie KI, wie wir es eben gesprochen haben, so kleine Pivots, kleine Veränderungen im Businessmodell, finde ich den Austausch sehr, sehr spannend, weil letztendlich, ob es jetzt ein Riesenunternehmen ist oder ein kleines Startup, man hat oft auch gleiche Probleme oder gleiche Herausforderungen gerade. Und das finde ich sehr, sehr spannend, da mal deine Meinung zuzuhören.
Mhm. Ich würde mir auf jeden Fall mal super gerne euer Produkt anschauen. Das hat mich jetzt echt interessiert. Ich bin wahrscheinlich der erste Nutzer dann aus der Generation X.
Ich wollte gerade sagen, er hat nämlich immer gesagt, nur die Jungen dürfen.
Ja, genau, aber gerade deswegen. Ja,
und ich dachte, ich möchte auch einen Tisch.
Gerade deswegen möchte ich mir das anschauen. Ich finde es spannend. Ich überlege auch, wie ihr das technisch löst. Das finde ich an vielen Stellen halt auch super spannend. Und ich fände das mal einfach mal total spannend, wenn du auch mal vorbeikommen würdest, wenn ich dir mal ein paar Sachen zeigen kann. Ich glaube, so von Medienkompetenz kann ja sowieso jedes Unternehmen am Ende nur profitieren.
Genau.
Und wenn wir da uns irgendwie austauschen können und helfen können, super gerne.
Sehr, sehr gerne, ja.
Dann, letzte Frage, ist es ein Match?
Für mich, definitiv. Ich finde es sehr, sehr spannend, was du machst und sehe definitiv die Synergien, die man da hat.
Ja, also ich fand gerade, also gesagt hast, wie du gerade so beschrieben hast, was dich antreibt, das hat mich sehr an mich erinnert tatsächlich. Also ich kenne es auch, so zu brennen für einen Job, dass einen das einfach den ganzen Tag so begleitet, dass man sich nicht Gedanken drüber macht, was man da tut tatsächlich. Mhm. Manchmal auch wie lange tatsächlich, aber das hat sich ein bisschen auch verändert bei mir.
Ja.
Dann ladet euch alle die Quick-App runter, geht aus in Mainz und Wiesbaden. Und vielen Dank, dass ihr hier euer Business vorgestellt habt, aber dass wir euch auch so nahe kommen durften. Dankeschön. Und wir sagen hier Tschüss aus dem Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz Podcast-Studio. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Das war Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz. Vernetzt euch gerne mit den Gästen, folgt dem Insta-Kanal, denn da gibt es jede Menge Bonusmaterial für euch. Ihr seht die Geschenkübergabe, ihr bekommt einen Einblick hinter die Kulissen und ihr seid immer informiert, wann die nächste Folge rauskommt. Wenn ihr euch ganz allgemein für das Thema Innovation in Rheinland-Pfalz interessiert, dann geht gerne auf www.innovationsagentur-rlp.de. Bleibt offen und neugierig, so wie unsere Blind Date Gäste bei Gemischte Tüte.